D Radio Wissen. Update.
Ich kann meine Kinder nicht ernähren, sagt er. Ich habe keine Arbeit, bekomme nur Sozialhilfe. Das ist zu wenig. 90 Euro für 4 Kinder.
Das sagt ein Familienvater aus dem Kosovo, Mitte 40, in Subotica, nahe der Grenze zwischen Serbien und Ungarn. Er hat seine Heimat verlassen und will in der EU ein besseres Leben finden, wie viele Kosovaren. Allein im Januar stellten mehr als 3.000 von ihnen bei uns einen Asylantrag, verglichen mit 7.000 im gesamten letzten Jahr. Diesen großen Ansturm will die deutsche Politik jetzt stoppen. Das ist unser Top-Thema im Update, heute mit Britta Wagner.
Update.
Der Kosovo ist eines der ärmsten Länder Europas und steckt in einer schwierigen politischen Lage. Es gab monatelang keine Regierung, es gibt Korruption und Mafiabanden, Minderheiten wie die Roma werden diskriminiert. Aber nicht nur ihnen geht es schlecht. Jeder zweite Kosovare ist arbeitslos, jeder dritte muss mit weniger als 1,40 Euro am Tag auskommen. Diese Lage treibt inzwischen auch die Mittelschicht aus ihrer Heimat. Ein 24-Jähriger erzählt.
Katastrophe, ab und zu mal,
ich fliehe, weil es hier keine Perspektive gibt, sagt er. Im Ausland wird es auf jeden Fall besser sein als hier. Ich will so lange wie möglich in einem EU-Land bleiben. Wenn das nicht mehr geht, gehe ich halt woanders hin. Wenn ich zurückgeschickt werde, werde ich es wieder versuchen.
Inzwischen fliehen so viele Menschen aus dem Kosovo, dass schon die Regierung die europäischen Länder um Hilfe gebeten hat, um die Massenauswanderung zu stoppen. Die bayerische Europaministerin Beate Merk ist in den Kosovo gereist, um sich die Lage vor Ort anzuschauen. Sie sagt:
Das Land braucht seine Mittelschicht. Das Land braucht die Menschen, die die Wirtschaft am Leben erhalten.
Doch gerade viele dieser Kosovaren sehen nur noch außerhalb ihrer Heimat eine Chance auf ein besseres Leben. Und sie versuchen es, obwohl die Chancen in Deutschland sehr gering sind. Schon letztes Jahr hatte nur 1% aller Asylanträge aus dem Kosovo Erfolg. Dieses Jahr ist die Anerkennungsquote noch weiter gesunken, sagt Johannes Dimroth, Sprecher des Bundesinnenministeriums.
Wir reden im Januar von einer Anerkennungsquote von 0,3%. 0,3%. Das zeigt, dass diese Menschen, die hierher kommen, unter keinerlei Gesichtspunkt ernsthaft eine dauerhafte Bleibeperspektive haben.
Die deutsche Politik will jetzt mit schnelleren Asylverfahren gegensteuern. Darauf haben sich heute die Innenminister von Bund und Ländern in einer Telefonkonferenz geeinigt. Sie wollen, dass die Asylbewerber aus dem Kosovo gar nicht erst auf die Bundesländer verteilt werden sollen, sondern in zentralen Erstaufnahmezentren bleiben und dann innerhalb von 14 Tagen über ihre Ablehnung entschieden wird. Damit das klappt, soll das Personal aufgestockt werden. Es stand auch zur Debatte, den Kosovo grundsätzlich als sicheres Herkunftsland einzustufen. Das würde die Ablehnung von Asylanträgen ebenfalls beschleunigen, unter anderem, weil dann die Beweislast bei den Asylbewerbern liegt. Das Thema ist aber im Moment vom Tisch. Den Kosovo als sicheres Land einzustufen wäre auch ein falsches Signal, findet die grüne Opposition im Bundestag, zum Beispiel der Abgeordnete Konstantin Notz. Ebenso wenig sei es aber eine Lösung für das Problem, qualifizierten Kosovaren per Einwanderungsgesetz bei uns leben und arbeiten zu ermöglichen.
Auch ein gutes Zuzugsmanagement, ein echtes Gesetz in diesem Bereich wird uns nicht davor bewahren, dass wir uns in Kosovo und in diesen Krisenregionen im Süden von Europa stärker engagieren müssen, um den Menschen dort auch vor Ort zu helfen.
Die Innenminister waren sich auch einig, dass der Bund auf die Regierung des Kosovo einwirken soll, damit sie ihre Bürger zum Bleiben bewegt. Man müsse die Schleuserbanden bekämpfen, die den Menschen falsche Versprechen machen und ihnen um die 900 Euro abnehmen. So soll im Kosovo das Gerücht die Runde machen, dass Deutschland angeblich ein Begrüßungsgeld zahlt. Die Kosovaren sollten so etwas nicht glauben, appelliert auch Dieter Roman, Chef der deutschen Bundespolizei.
Meine Hauptbotschaft ist: Verkauft nicht Haus und Hof im Kosovo, um das Geld schleusern zu geben. Der Weg über Serbien, Ungarn, Österreich nach Deutschland ist ungewiss und die Ablehnung des Asylantrages ist fast zu 100% sicher. Dem folgt die Abschiebung in den Kosovo und Haus und Hof ist weg.
Er hat Anfang der Woche in Serbien mit Polizeivertretern aus 4 Ländern beraten, was die Polizei tun kann. Ein Anfang: Deutschland und Österreich haben einige Polizisten an die serbisch-ungarische Grenze geschickt, die dort wohl auch ihren Kollegen auf die Finger schauen sollen. Kosovaren wie dieser Mann berichten nämlich, dass auch einige Polizisten an den Flüchtlingen mitverdienen wollen.
Ich kam von Mirdare nach Belgrad, dann nach Subotica, sagte er in gebrochenem Englisch. In der Polizeistation von Subotica war Schluss. Sie wollten 100 Euro für jeden, für das Schleusen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Über Flüchtlinge wurde heute auch im Netz diskutiert. Tine Hedelund meint dazu auf Facebook, das ist eine Völkerwanderung, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. Ob es Sinn macht, dass von 1000 Flüchtlingen einer anerkannt wird und die restlichen 999 Ressourcen für echte politisch verfolgte Flüchtlinge blockieren, ist zu bezweifeln. Dafür gibt es doch die klassische Entwicklungshilfe. Und Ronald Heeg schreibt dazu, statt zu flüchten, sollten die Kosovaren dort bleiben und dafür sorgen, dass ihr Staat wieder auf die Füße kommt. User Nachtmensch schreibt auf Zeit Online, das Ergebnis war bereits vor dem Jugoslawienkrieg mehr als absehbar und es dürfte sich um die primär durch die EU verursachten Spätfolgen handeln, die wir wohl annehmen müssen. Was ist gegen die Zuwanderer einzuwenden? Wir brauchen doch Arbeitskräfte in der BRD, sagt die Politik. Also Sprachausbildung und Unterkünfte vorbereiten und die Arbeitgeber bekommen ihre Arbeitskräfte. Das ist besser, als die Menschen 4 Jahre hinzuhalten bis zu einem Nein und der Abschiebung. Und Firefighter 1977 kommentiert auf tagesschau.de, Hilfe bei Armutsbekämpfung in diesen Ländern sowie Hilfe beim Aufbau von soliden Wirtschaftsstrukturen erscheint mir dauerhaft wesentlich zweckdienlicher. Menschen, die für sich eine reale Perspektive auf mehr Wohlstand im eigenen Land haben, werden sich weniger veranlasst fühlen, ihre Heimat zu verlassen.
Was sonst noch wichtig war?
Es ist ein Hoffnungsschimmer, nicht mehr und nicht weniger. Diesen versuchen wir zu nutzen, aber es ist jetzt wichtig, dass den Worten Taten folgen.
So skeptisch hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Vereinbarung zu einer Waffenruhe in der Ostukraine reagiert. Ab Sonntagabend soll die Waffenruhe in Kraft treten. Doch kurz davor sind offenbar beide Seiten noch nicht bereit, die Waffen ruhen zu lassen. Heute wurde wieder von Kämpfen berichtet. Dabei soll es auf beiden Seiten mehrere Tote gegeben haben, darunter auch wieder Zivilisten. Griechenland hat sich doch wieder mit Vertretern der ungeliebten Troika zusammengesetzt. Beide Seiten bereiten gemeinsam die Verhandlungen der Eurofinanzminister am kommenden Montag in Brüssel vor. Dabei wollen sie Vorschläge für eine weitere Zusammenarbeit ausarbeiten und eine Bestandsaufnahme zur Finanzlage von Griechenland machen. Eigentlich will die Regierung in Athen die Troika als Aufpasser über ihr Reformprogramm loswerden. Sie hat vorgeschlagen, dass stattdessen die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OSZE die Reformen in Griechenland überprüft. Das allerdings lehnt die Bundesregierung ab. Dresden erinnert an die Bombardierung durch die Alliierten heute vor 70 Jahren. Bei der Zeremonie in der damals zerstörten und heute wieder aufgebauten Frauenkirche hat die Oberbürgermeisterin Helma Oros gesagt:
Es war und ist dabei nicht nur ein Trauern um die Opfer dieser Tage. Vielmehr ist die Geschichte unserer Stadt in den vergangenen 70 Jahren geprägt von einem Ringen um die Frage, wie und warum wir gedenken.
Seit Jahren versuchen Neonazis, das Gedenken in Dresden zu instrumentalisieren. Dabei übertreiben sie oft die Zahl der Opfer der Bombenangriffe. Eine Historikerkommission geht von bis zu 25.000 Toten aus. Um die deutsche Schuld am Zweiten Weltkrieg beim Gedenken nicht zu vergessen, wurde in Dresden auf einem Mahngang Täterspuren auch an die Verbrechen der Nazis erinnert, die den Zweiten Weltkrieg erst ausgelöst haben.
Was noch wichtig wird?
Am Sonntag wählen die Hamburger ihr Landesparlament, die hamburgische Bürgerschaft, wie es offiziell heißt. Bei der letzten Wahl vor 5 Jahren holte die SPD die absolute Mehrheit. Sie stellt auch mit Olaf Scholz im Moment den ersten Bürgermeister von Hamburg. Gegen ihn tritt vor allem die CDU mit Spitzenkandidat Dietrich Wersig an. Bisher sind aber auch Grüne, FDP und Linkspartei im Hamburger Landesparlament vertreten. Grüne und FDP haben sich offen für eine mögliche Koalition mit der SPD gezeigt. Als neue Partei könnte die AfD in die Bürgerschaft einziehen.
Und sonst in der Welt?
Die Terrorgruppe Boko Haram verbreitet in den Nachbarländern Nigerias Angst und Schrecken. In der Nacht haben die Islamisten zum ersten Mal im Tschad Menschen getötet. Sie überfielen ein Dorf am Ufer des Tschadsees. Dabei kamen mindestens 4 Menschen ums Leben. Das Militär vertrieb die Angreifer. Sie waren mit Kanus über den See gekommen. Auch im Niger verübt Boko Haram immer öfter Anschläge. Im Südosten des Landes sind Tausende auf der Flucht. Besonders Menschen aus der Stadt Diffa fliehen vor den Islamisten. Die Stadt wurde schon mehrfach von Boko Haram angegriffen. Boko Haram kommt aus dem Norden Nigerias und will dort einen islamischen Gottesstaat errichten. In Saudi-Arabien sind zwei Frauenrechtlerinnen aus der Haft entlassen worden. Das hat ein Aktivist gesagt, der sich auf Angehörige beruft. Die beiden Frauen saßen über 2 Monate im Gefängnis. Eine von ihnen hatte versucht, mit dem Auto aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Saudi-Arabien zu fahren. Aber da ist Autofahren für Frauen verboten. Die andere ist Journalistin und wurde festgenommen, als sie an die Grenze kam, um die Aktivistin zu unterstützen. Ob sich die Frauen noch vor Gericht verantworten müssen, ist nicht bekannt. Vor ihrer Festnahme hatten die Frauen auf Twitter und YouTube teilweise humorvoll über das Fahrverbot für Frauen berichtet. Mehrere 100.000 Menschen haben sich ihre Beiträge angesehen. In den USA sind 3 ermordete Muslime beerdigt worden. Es gibt Spekulationen, dass die Studenten aus rassistischen Motiven umgebracht worden sind. Zu der Beerdigung der 3 im US-Bundesstaat North Carolina kamen mehr als 5.000 Menschen. Ein Nachbar hatte die Muslime vorgestern erschossen, angeblich wegen eines Streits um Parkplätze. Der mutmaßliche Schütze hat sich selbst der Polizei gestellt. Auf seiner Facebook-Seite bezeichnet sich der 46-Jährige als überzeugter Atheist und kritisiert Religionen im Allgemeinen scharf. Unter anderem äußert er sich abfällig über das Christentum und den Islam. Die Polizei in den USA geht bei der Tat von einem Nachbarschaftsstreit aus, schließt aber auch ein rassistisches Motiv nicht aus. Auch die Bundespolizei FBI hat parallel Ermittlungen aufgenommen.
Wissensnachrichten.
Die Werbung weiß es längst. Wir kaufen lieber Sonderangebote, auch wenn die gar nicht günstiger sind als normal. Lena, woran liegt das?
Das liegt am Framing-Effekt. Der besagt, dass der Kontext beeinflusst, wie wir Dinge wahrnehmen. Und der wirkt sogar bei Zwergschimpansen.
Ach nee.
Wissenschaftler aus den USA schreiben im Journal Biology Letters, dass Bonobos ähnlich anfällig für den Framing-Effekt sind wie wir. In einem Experiment konnten die Menschen Affen zwischen einer Handvoll Nüssen und Obst wählen. In der ersten Variante bekamen die Tiere, die sich für ein Stück Obst entschieden, in der Hälfte der Durchgänge ein zweites Stück Obst dazu. Und in der zweiten Variante wurden den Affen von Anfang an 2 Stücke Obst angeboten, aber in der Hälfte der Durchgänge wurde ihnen dann hinterher 1 Stück wieder abgenommen. Im Schnitt war die Chance auf 2 Stücke Obst also in beiden Varianten gleich, aber die Menschenaffen bevorzugten das Obst nur in der ersten Variante, wenn sie also was dazu bekamen. Obwohl die Erfolgschance in der Verlustsituation genauso groß war, fanden sie die Gewinnsituation also viel besser.
Und was hat das jetzt genau mit Sonderangeboten zu tun?
Dadurch, dass wir denken, wir gewinnen etwas, wenn wir etwas Reduziertes kaufen, greift auch hier der Framing-Effekt. Man könnte auch sagen, auf die Perspektive kommt es an, ob uns etwas teuer erscheint oder nicht. Bisher dachte man, dass dieser Effekt etwas Anerzogenes ist, aber weil es jetzt auch bei Affen nachgewiesen ist, gehen Verhaltensforscher davon aus, dass es tief in uns verwurzelt ist.
Von Affen kommen wir zum Nachthimmel. Wie dunkel der Himmel noch auf der Welt überall ist, dazu hat ein Forscherteam jetzt zum ersten Mal Daten gesammelt in einer globalen Überblicksstudie und das alles ausgewertet. Lena, wie steht es denn um die Helligkeit in unseren Nächten?
An einigen Orten auf der Welt ist der Nachthimmel mittlerweile hunderte Male heller als früher, also bevor es elektrisches Licht gab. Insgesamt haben die Forscher für die Studie Daten aus 50 verschiedenen Orten auf der ganzen Welt ausgewertet und an 30 davon leuchtet der Himmel laut den Forschern mehr als doppelt so hell wie normal.
Wahrscheinlich kann man jetzt sagen, je größer der Ort, also eine Großstadt, desto weniger dunkel die Nacht, oder?
Ja, im Großen und Ganzen stimmt das, aber es hängt auch von der Bewölkung ab. Also wenn über einer Stadt der Himmel bedeckt ist, dann sorgt das für eine besonders helle Nacht, weil die Wolken das Licht von der Erde reflektieren. Auf dem Land ist es aber genau andersrum. Da sind die Nächte besonders hell, wenn die Nacht klar ist und der Mond so richtig hell scheinen kann.
Und man auch die Sterne sieht. Ach, Sternenhimmel, wie romantisch. Aber weniger romantisch ist das, was Kommunikationswissenschaftler aus den USA herausgefunden haben. Kurz könnte man sagen, zeig mir deine Tweets und ich sag dir, ob du verlobt bist oder nicht. Wie haben die Forscher denn das analysiert?
Die Forscher aus Georgia haben die Tweets von knapp 1000 Personen untersucht, die auf Twitter mit dem Hashtag engaged mitgeteilt haben, dass sie sich verlobt haben. Für ihre Studie haben die Wissenschaftler dann die Tweets aus den 9 Monaten vor mit denen der 12 Monate nach der Verlobung verglichen und nach sprachlichen Unterschieden gesucht.
Und da kam dann raus, dass Verlobte ganz anders twittern?
Das Ergebnis war, nach der Verlobung wurde das Personalpronomen Ich deutlich seltener getwittert, wir dafür viel häufiger. Laut den Wissenschaftlern zeigt das, wie sich Menschen auch in den sozialen Medien an die Erwartungen, die die Gesellschaft an Verlobte hat, anpassen. Zudem nutzten die Verlobten häufiger Verben im Futur statt in einer Vergangenheitsform. Und Männer, die von ihrer Verlobten schwärmten, bezogen sich eher auf äußere Merkmale, während Frauen vor allem die Gefühle für ihre Verlobten betonten.
Danke, Lena.
Wetter.
Auch am Abend und in der Nacht hält sich stellenweise dichter Nebel. Westlich des Rheins kommt später auch etwas Regen runter. Im Osten und Süden von Deutschland ist die Nacht dagegen oft klar. Die Temperaturen gehen runter auf plus 5 bis minus 10 Grad. Stellenweise wird es glatt. Morgen kann sich die Sonne nicht so oft durchsetzen wie heute. Im Westen und Südwesten regnet es auch mal. Im Osten und Südosten gibt es die meisten Chancen auf Sonne. Die Temperaturen liegen morgen bei 0 bis 11 Grad und der Sonntag bleibt so ähnlich.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.